Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal steht das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes im Mittelpunkt. Vom Inhalt her ist dieses Kapitel auch unter der Bezeichnung bekannt, das Hohe Lied der Liebe. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Mit diesen Worten hat der Apostel Paulus innerhalb des 1. Korintherbriefes einen Abschnitt begonnen, der insgesamt 3 Kapitel umfasst. In Kapitel 12 wurden einige Gaben, die der Heilige Geist schenkt, einzeln genannt. Zum Beispiel die Gabe, von der Weisheit zu reden, die Gabe, einen festen Glauben zu haben, die Gabe, anderen Menschen zu helfen oder auch die Gabe, zu leiten. Diese Aufzählung macht schon deutlich, dass die Gaben des Heiligen Geistes nicht immer außergewöhnlich und spektakulär sind, sondern manchmal sind es auch Gaben und Begabungen, die unter den Menschen recht häufig zu finden sind, die aber erst dadurch ihren besonderen Wert bekommen, indem der Heilige Geist sie zur Ehre Gottes in den Dienst stellt. Des Weiteren hat Paulus in Kapitel 12 darauf hingewiesen, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das heißt, als Teil der christlichen Gemeinde besitzt jeder Christ und jede Christin mindestens eine Gabe, die er bzw. sie zum Nutzen aller einbringen kann. Zur Verdeutlichung hat Paulus die christliche Gemeinde mit einem lebendigen Körper verglichen. Der Leib Christi, so nennt er die Gemeinde, sei auf jedes Körperteil und auf jedes Organ angewiesen, um richtig funktionieren zu können. Neid und Streit sind dabei völlig unangebracht, weil auch die scheinbar weniger wichtigen Körperteile auf jeden Fall vonnöten sind. Die recht ausführlichen Erläuterungen zu den verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes mündeten am Ende von Kapitel 12 in einer Ankündigung, die ziemlich neugierig macht. Sie lautet: Strebt aber nach den größeren Gaben, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Mit den größeren Gaben sind freilich nicht diejenigen gemeint, die ihren Besitzern am meisten Ansehen verleihen, sondern die dem Leib Christi, also der Gemeinde Jesu, am meisten nützen. Noch wichtiger ist allerdings das, worüber Paulus nun in dem vor uns liegenden Kapitel sozusagen ein Loblied singen will. Ja, tatsächlich wird das Kapitel 13 auch als das hohe Lied der Liebe bezeichnet, obwohl es mit einem Lied eigentlich nichts zu tun hat. Aber die Liebe wird als Thema so sehr in den Mittelpunkt gerückt, dass einige Bibelübersetzungen eben diese Überschrift gewählt haben. Ebenso gut könnte man Kapitel 13 aber auch mit den Worten überschreiben: Das Wichtigste ist die Liebe. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es einem kaum gelingt, eine Gliederung dieses Kapitels zu erstellen. Der Apostel Paulus scheint sich beinahe spontan über das Thema Liebe zu äußern, so dass kein bestimmter Gedankengang erkennbar wird. Auch was Liebe eigentlich ist, also eine exakte Definition, sucht man vergeblich. Das tut der beeindruckenden Schönheit dieses Textes jedoch keinen Abbruch. Warum ist das so? Warum sind viele Bibelleser von diesem Hohe Lied der Liebe so begeistert? Nun, angenommen, sie hätten noch nie in ihrem Leben eine Rose gesehen. Was wäre dann hilfreicher, dass ihnen jemand einen Lexikonartikel über die Rose vorliest oder ihnen ein besonders schönes Exemplar in die Hand gibt? Ich denke, so ähnlich verhält es sich auch mit dem Hohe Lied der Liebe. Eine exakte Definition der Liebe und ein akademischer Vortrag über ihren Nutzen würden kaum jemandem etwas nützen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass es im Griechischen, also in der Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde, 3 unterschiedliche Begriffe für die Liebe gibt. Der erste Begriff lautet Eros und meint die lustbetonte Liebe, die in besonderer Weise auf Sexualität ausgerichtet ist. Was sich in Korinth beispielsweise im Tempel der Liebesgöttin Aphrodite abgespielt hat, das war dem griechischen Begriff Eros zuzuordnen. Im griechischen Neuen Testament kommt dieser Begriff allerdings nicht vor. Eine zweite Art von Liebe ist die Philia, die freundschaftliche Liebe, die zwei Menschen miteinander verbindet. Mit dem Begriff Philia ist eine sehr edle Form der Liebe gemeint. Ja, die stärkste Form der Liebe, zu der ein Mensch überhaupt fähig ist. Und dann gibt es noch die Agape, die göttliche Liebe. Dieser Begriff bezeichnet eine Liebe, die nicht nur auf Gefühlen beruht, sondern Gott bekundet damit sozusagen seinen Willen und seine Absicht. Denn wenn Gott auf diese Weise einen Menschen liebt, dann kommt das im Grunde einer Erwählung gleich. Aber auch Menschen können die Agape, diese göttliche Liebe, empfinden und an andere weitergeben. Im Hohelied der Liebe, im 1. Korintherbrief Kapitel 13, geht es genau um diese Art der Liebe. Und hier nun der erste Vers. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: »Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.« Wenn jemand heute sagt, dass er mit Menschen und mit Engelszungen auf einen anderen eingeredet habe, dann soll damit meistens die Überzeugungskraft der Argumente und die Beredsamkeit hervorgehoben werden, die aber möglicherweise doch nicht zum Ziel geführt haben. Und darum dürfte es im Kern wohl auch dem Apostel Paulus gegangen sein. In der Gemeinde in Korinth wurde nicht nur auf die übliche Weise miteinander kommuniziert, sondern es gab auch die sogenannte Zungenrede, also die Möglichkeit, in einer den Menschen unverständlichen Weise reden und vor allem zu Gott beten zu können. Wie es scheint, waren manche Christen in Korinth mächtig stolz darauf, die Gabe der Zungenrede zu besitzen. In Kapitel 12 wurde sie auch ausdrücklich als eine Gabe des Heiligen Geistes genannt, aber eben nur als eine Gabe unter anderen. Am Anfang von Kapitel 13 stellt Paulus nun klar: Egal, ob ihr mit Menschen oder mit Engelszungen redet, auf die Liebe kommt es an. Ja, und wenn jemand durch seine Beredsamkeit etwas Besonderes in der christlichen Gemeinde geworden ist, aber es fehlt ihm die Liebe, gleicht er dann nicht einem tönenden Erz oder einer klingenden Schelle, die zwar ein Geräusch von sich geben können, aber eben auch nicht mehr? Der britische Pastor und Theologe William Graham Scroggie hat einmal ganz treffend gesagt: Wenn jemand ohne Liebe drauf losredet, dann ist das wie Lärm. Es fehlt einfach die Melodie. Und ich würde sagen, es ist ein herz- und seelenloses Geplapper. Allein die Liebe vermag dem gesprochenen Wort Tiefe, Wahrheit und eine echte Bedeutung zu verleihen. Ich lese Vers 2 aus unserem Bibeltext. Der Apostel Paulus schreibt weiter: Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Während in Vers 1 die Liebe, die von Herzen kommt, angesprochen wurde, geht es in Vers 2 um die Liebe, die auch ein Produkt des Verstandes ist. Über besondere Erkenntnisse zu verfügen, das reicht nicht aus. Gut gebildet zu sein, reicht nicht aus. In besondere Geheimnisse oder besondere Lehren eingeweiht zu sein, auch das reicht nicht aus, wenn eben die Liebe fehlt. Ich fürchte, dass genau in dieser Hinsicht bei manchen bibeltreuen Gemeinden ein großer Nachholbedarf besteht. Da kann es ihnen passieren, dass sie auf wirklich weise Menschen treffen, die sich bestens in der Bibel auskennen. Aber sie machen einen so ernsten, strengen und verhärmten Eindruck, dass man sofort auf Distanz zu ihnen geht. Es fehlt einfach eine Brise, Anteilnahme und Freundlichkeit. Ja, letztlich fehlt es ihnen an Liebe. Vers 3. Weiter schreibt Paulus: Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Dieser Vers macht deutlich, dass die Liebe auch etwas mit dem Willen zu tun hat. Also, um anderen Menschen Liebe entgegenbringen zu können, ist das eigene Herz gefragt, siehe Vers 1, der Verstand, wie in Vers 2 beschrieben, und eben der Wille, Vers 3. Dennoch ist die Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes. Denken wir an den letzten Vers des vorangegangenen Kapitels zurück. Da hatte Paulus geschrieben: Strebt aber nach den größeren Gaben, also nach denen, die der Gemeinde Jesu Christi am meisten nützen. Aber alle diese Gaben können erst dann die gewünschte Wirkung erzielen, wenn sie in Liebe entfaltet werden. Und diese Liebe kann nur der Heilige Geist schenken. Bildlich stelle ich mir das ungefähr so vor. Auf ein Blatt Papier habe ich eine lange Zeile mit lauter Nullen notiert. Die erste Null steht symbolisch für meine Beredsamkeit. Eine weitere Null für die Gabe, prophetisch reden zu können. All mein Wissen, eine Null. Mein Glaube, eine Null. Meine Absicht, auf gewisse Dinge zu verzichten zugunsten der Armen, eine weitere Null. Auch meine Bereitschaft, wegen meines Glaubens Leiden in Kauf zu nehmen und notfalls sogar als Märtyrer zu sterben, wird auf dem Blatt Papier lediglich als Null dargestellt. Sechs Nullen habe ich jetzt vor mir, aber wenn ich auf der linken Seite die Ziffer 1 hinzufüge, dann wird jede einzelne Null auf einmal etwas wert. Was ich damit sagen will, zu jeder Gabe, die der Heilige Geist einem Menschen schenkt, muss die Liebe hinzugefügt werden. Sonst ist sie nichts nütze, wie Paulus es in Vers 3 ausdrückt. Und nun Vers 4. Paulus schreibt dort, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Statt die Liebe als langmütig zu bezeichnen, könnte man auch sagen, die Liebe erduldet viel. Denn manchmal geht es tatsächlich auch darum, etwas zu erdulden, also zu leiden, bis die Liebe endlich an ihr Ziel kommt. Des Weiteren, so drückt Paulus es aus, ist die Liebe freundlich. Liebe ohne Freundlichkeit ist wie ein Frühling ohne Blumen oder wie ein Feuer ohne Hitze. Der Wert der Freundlichkeit wird meines Erachtens oft unterschätzt. Dabei ist echte Freundlichkeit, die von Herzen kommt, so etwas wie ein Türöffner zum Herzen der Mitmenschen. Nicht umsonst fordert der Apostel Paulus im Epheserbrief dazu auf, »Seid aber untereinander freundlich und herzlich«, und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Im gerade vorgelesenen Vers 4 unseres Bibeltextes werden auch drei Eigenschaften genannt, die der Liebe fremd sind, weil sie einfach nicht zu ihr passen. Die Liebe eifert nicht, heißt es da als erstes. Sprich, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das bedeutet, sie ist ihrem Wesen nach zufrieden und neidet niemandem etwas. Eine wichtige Eigenschaft angesichts der Tatsache, dass wir in unserem Leben tagtäglich mit Ungleichheit und mit Ungerechtigkeiten konfrontiert werden. Wie oft habe ich selbst schon insgeheim gedacht, es gibt so viele wohlhabende Menschen, die mit ihrem Geld nichts Vernünftiges anzufangen wissen. Warum, Herr, gibst du mir nicht lieber etwas davon ab? Nun, Liebe, die nicht eifert, nimmt den unterschiedlichen Wohlstand, aber auch die unterschiedlichen Gaben innerhalb einer christlichen Gemeinde wahr und gibt sich zufrieden. Übrigens, der erste Mörder, der in der Bibel erwähnt wird, war Kain. Er erschlug seinen Bruder, weil er eifersüchtig auf ihn war. Johannes der Täufer dagegen ist ein gutes Beispiel dafür, wie es sein kann, wenn jemand keine Eifersucht empfindet. Mit seinen Jüngern zog Johannes umher, rief die Menschen zur Umkehr auf und taufte sie im Jordan. Doch irgendwann tauchte Jesus auf, zog ebenfalls mit seinen Jüngern umher und auch er rief die Menschen zur Umkehr. Johannes wurde sogar von einem Mann angesprochen, der es seltsam fand, dass er diesen vermeintlichen Konkurrenten einfach gewähren ließ. Zumal Jesus und seine Jünger schon bald erfolgreicher zu sein schienen als Johannes. Doch Johannes antwortete nur, »Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.« Das heißt, Johannes war mit seiner Rolle als Wegbereiter Jesu vollkommen zufrieden. In ihm kam kein Neid auf, als Jesus immer mehr Leute um sich scharte, sondern im Gegenteil, er empfand Genugtuung, weil er wusste, dass er seine Aufgabe als Wegbereiter Jesu offenbar gut erledigt hatte. Ich wünschte mir, wir würden uns öfter an ein ganz bestimmtes Wort Jesu erinnern, wenn wir mal wieder eifersüchtig werden auf das, was unsere Glaubensgeschwister können und haben. Zu Petrus hat Jesus einmal gesagt, als dieser sich angeblich um das Wohl eines anderen Jüngers sorgte, »Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.« Ziemlich harte Worte, mit denen Petrus allerdings dazu gebracht werden sollte, sich auf das zu konzentrieren, was Jesus mit ihm vorhatte. Ein Beispiel dafür, was eine Liebe, die nicht eifert, bewirken kann, ist auch die tiefe Freundschaft zwischen David und Jonathan, die im ersten und zweiten Buch Samuel beschrieben wird. Obwohl Jonathan der eigentliche Anwärter auf den Thron Israels war, und obwohl er wusste, dass David an seiner Statt König werden würde, gab es zwischen den beiden keine Eifersucht und kein Konkurrenzdenken. In Vers 4 unseres Bibeltextes wird eine weitere Eigenschaft genannt, durch die sich wahre Liebe nicht auszeichnet. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, schreibt Paulus. Das heißt, sie ist nicht übermütig, leichtsinnig oder prahlerisch. Ein junger Prediger soll einmal während einer Bibelkonferenz, kurz bevor er zu predigen anfing, zu dem versammelten Publikum gesagt haben, »Ich finde, Sie sollten wissen, dass ich noch ziemlich unerfahren bin. Ja, im Grunde muss ich mir noch jede Menge Wissen aneignen. Aber ich bin stolz darauf, den Kopf noch frei zu haben für allerlei Neuigkeiten.« Daraufhin soll sich der Bischof zu Wort gemeldet haben. »Junger Mann, Sie haben ja recht, in Ihrem Kopf gibt es noch jede Menge Freiraum, den es aufzufüllen gibt. Aber ich halte es wirklich für gefährlich, auf die eigene Unwissenheit und Unerfahrenheit auch noch stolz zu sein.« Zurück zu unserem Bibeltext. Als letztes sagt Paulus in Vers 4, »Die Liebe bläht sich nicht auf.« Das heißt, sie gibt sich nicht den Anschein, größer und mächtiger zu sein, als sie es in Wirklichkeit ist. Sich aufblähen, das erinnert mich daran, wie die Reifen eines Autos mit Luft aufgepumpt werden müssen. Auf solchen Reifen fährt es sich viel bequemer als auf Vollgummireifen. Aber wenn aus einem Reifen plötzlich die Luft entweicht, ist die Reise erstmal zu Ende. Hin und wieder habe ich den Eindruck, dass manche Christen wie aufgepumpte Reifen in ihrer Gemeinde unterwegs sind. Alles läuft prima, bis auf einmal die Luft entweicht und der schöne Reifen einen Plattfuß hat. Ich komme nun zu Vers 5 in unserem Bibeltext. Über die Liebe schreibt Paulus weiter, »Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu.« Sich ungehörig verhalten, das kann bedeuten, sich vor anderen Leuten unpassend oder seltsam zu benehmen. So etwas kann völlig unbeabsichtigt passieren. Mir fällt dazu ein Bibelvers aus dem ersten Petrusbrief ein. Dort macht Petrus die Christen darauf aufmerksam, »Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.« Wenn Christen so etwas hören, dann kann es schon mal passieren, dass sie sich so benehmen, als seien sie etwas Besseres. Aber genau das wäre dann unpassend und seltsam und ungehörig, wie es in unserem Bibeltext aus dem Hohelied der Liebe heißt. Als nächstes ist dort zu lesen, die Liebe sucht nicht das Ihre. Was ist aber dann das Motiv für Ihr Handeln? Je älter ich werde, desto öfter stelle ich mir diese Frage. Warum tue ich eigentlich dies und das? Welches Motiv steckt dahinter? Möchte ich damit Jesus Christus dienen oder gibt es letztlich auch andere Beweggründe für mein Handeln? Nächster Punkt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Anders ausgedrückt, sie lässt sich nicht provozieren. Denn wer sich provozieren lässt, hat sich selbst nicht im Griff. Und schließlich, die Liebe rechnet das Böse nicht auf. Das bedeutet, sie ist nicht nachtragend. Sie wühlt auch nicht herum in Gerüchten, die hier und da über eine bestimmte Person entstanden sind, sondern sie unterstellt dem anderen erstmal gute Absichten. Ich komme zu Vers 6 im Hohelied der Liebe. Paulus schreibt dort, »Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit.« Im Zusammenhang mit diesem Vers sollte ich mir öfter mal die Frage stellen, was bereitet mir eigentlich Freude? Schadenfreude ist die schönste Freude, sagt der Volksmund. Trifft das etwa auch auf mich zu? Oder bin ich traurig über Ungerechtigkeit und über den Schaden, den jemand erleidet? Und wie sieht's aus, wenn ein Mensch, der mir feindlich gesinnt ist, leidet? Denke ich mir dann, recht so, er hat es nicht anders verdient? Vers 7. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. sie duldet alles. Liebe, die alles erträgt und duldet, hat etwas Beschützendes an sich. Sie spannt sozusagen einen Schutzschirm über den anderen aus. Dass sie alles glaubt und alles hofft, bedeutet jedoch nicht, dass sie leichtgläubig ist. Aber sie gibt auch denen eine Chance, die kritisch beargwöhnt werden und von denen man eigentlich nichts Positives mehr erwartet. Ziemlich am Anfang der Sendung hatte ich erwähnt, dass der Apostel Paulus in seinem Hohelied der Liebe kein einziges Mal versucht, eine Definition der Liebe zu formulieren. Dafür aber füllt er den Begriff Liebe mit Leben und er beschreibt, was die Liebe in einem Menschen alles bewirken kann. Die Liebe zu definieren, so habe ich es anfangs ausgedrückt, gleicht dem Versuch, sich anhand eines Lexikonartikels eine Rose vorzustellen. Aber erst, wenn man eine Rose in der Hand hält, sie von allen Seiten betrachtet und ihren wunderbaren Duft wahrnimmt, dann weiß man wirklich, was eine Rose ausmacht. Wir erreichen nun Vers 8. Paulus schreibt, die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Das sind nun wirklich ein paar steile Behauptungen, die Paulus hier zu formulieren wagt, denn damit trifft er ja einige schwergewichtige theologische Aussagen. Doch ganz am Ende von Kapitel 13 finden wir sogar noch eine Bestätigung für das Gesagte, denn dort heißt es zusammenfassend, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Das heißt, sie überdauern alles andere. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, fügt Paulus hinzu. Spätestens an dieser Stelle sollten wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass im ganzen Hohelied der Liebe stets von der göttlichen Liebe, der Agape, die Rede ist. Gottes Liebe ist eine immerwährende Liebe, die die Schranken der Zeit und sogar die Schranken des Todes überwindet. Während alle Formen der menschlichen Liebe an Bedingungen geknüpft sind und auch in die Brüche gehen können. Die Liebe hört niemals auf, schreibt Paulus in Vers 8. Und das gilt selbst dann, wenn ich eine schwere Sünde begehe und sie vor Gott verheimlichen will. Er liebt mich trotzdem. Und wenn ich Jesus Christus meine Sünden bekenne, wendet er sich nicht angewidert von mir ab, sondern seine Liebe hört niemals auf. Selbst wenn ich mich seiner Liebe entziehen will, seine Liebe hört niemals auf. Bildlich gesprochen, ich kann zwar einen Regenschirm aufspannen, um dem Regen zu entgehen, aber ich kann den Regen nicht daran hindern, vom Himmel auf die Erde herabzufallen. Genauso wenig wird es mir gelingen, Gottes Liebe Einhalt zu gebieten. Deshalb sollten wir uns übrigens davor hüten, kleinen Jungs und Mädchen zu erzählen, dass sie lieb sein müssen, damit Gott sie liebt. Diese Vorstellung ist absolut falsch und kann sich so sehr in den Köpfen der Kinder festsetzen, dass sie auch als Erwachsene noch daran glauben. Gott liebt kleine, große und auch erwachsene Kinder nicht nur dann, wenn sie lieb sind, sondern auch, wenn sie ungehorsam und böse sind. Denn auch für sie ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. In Kapitel 3 des Johannesevangeliums heißt es dazu, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die lieb und artig sind, nicht verloren gehen? Nein, das steht da nicht, sondern denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe hört niemals auf, heißt es in unserem Bibeltext in Vers 8. Und weiter? Wo doch das prophetische Reden aufhören wird. Und zwar wird es deshalb aufhören, weil dann alle prophetischen Reden in Erfüllung gegangen sein werden. Auch die Zungenrede und die Erkenntnis werden aufhören, weil ihre Zeit irgendwann vergangen sein wird. Die Liebe aber hört niemals auf. Ich lese weiter ab Vers 9. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Soweit die Verse 9 bis 12. Warum spricht Paulus hier von einem dunklen Bild, das von einem Spiegel wiedergegeben wird? Nun, zu seiner Zeit gab es noch keine Spiegel, wie wir sie heute kennen. Stattdessen lieferte ein antiker Metallspiegel nur ein sehr undeutliches Spiegelbild, in dem man keine Einzelheiten erkennen konnte und der manches auch ziemlich rätselhaft erscheinen ließ. Unser irdisches Dasein, so der Apostel Paulus, gleicht einem Blick in einen solchen Metallspiegel. Selbst dann, liebe Hörer, wenn wir uns beide irgendwann mal persönlich begegnet wären, hätten Sie von mir wohl kaum mehr zu Gesicht bekommen als einen durchschnittlich gut aussehenden Mann, aus dessen Kleidung ein Kopf und zwei Hände herausschauten. Aber im Himmel, davon bin ich fest überzeugt, werden wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen, wie Paulus es ausdrückt. Und als Glieder der Gemeinde Jesu werden wir uns kennenlernen und auf eine Weise erkennen, wie es hier auf Erden niemals möglich ist. Und jetzt zum Schluss noch Vers 13, den ich eben schon einmal zitiert habe. Paulus schreibt: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Mit diesem Vers wird gewissermaßen auch das umschrieben, was Jesus selbst durch sein Leben und durch sein Sterben erreicht hat. Denn im Johannesevangelium, am Anfang von Kapitel 13, wird über Jesus berichtet: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, seine Liebe hört niemals auf. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und lade Sie herzlich dazu ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.